Hier ist 18:20, das Live-Abendjournal im Kontrafunk. Liebe Hörer, hätten Sie sich das vor etwas mehr als 35 Jahren, also kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, vorstellen können, dass Nachbarn ihre Mitmenschen wieder aufgrund der angeblich falschen Gesinnung bei Regierungsapparaten oder, nennen wir es neudeutsch, NGOs, melden, also denunzieren können und sogar sollen? Ich habe mich übrigens in meinem Geschichtsstudium in den 90er Jahren mit diesem Thema beschäftigt und war erstaunt zu lernen, dass die innerdeutschen Geheimdienste, Gestapo und Stasi, nie funktioniert hätten, wären da nicht die aufmerksamen Mitbürger gewesen. Und genau dieses System wird nun seit einigen Jahren vom deutschen Staat scheinbar wieder angekurbelt, ist ja angeblich für den guten Zweck. Darüber spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Journalisten Roland Tichy. Herr Tichy, habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Sie haben es total perfekt zusammengefasst, und weil es eben so ist, haben wir bei Tichys Einblick jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Meldestellen für Meldestellen, MEME, kurz Meldestellen für Meldestellen. Denn was da draußen passiert, also dieses Netz von Informanten, früher hätte man gesagt informellen Mitarbeitern, aber staatlich finanziert, die denunzieren sollen, dieses Netz erinnert tatsächlich an andere Situationen, und wir wollen mit der Meldestellen für Meldestelle aufdecken, wie dicht dieses Netz ist. Unser erstes Ziel ist, wir wollen dekonspirieren. Da Sie ja geschichtlich sehr bewandert sind, wissen Sie, worum es geht. Wenn man informelle Mitarbeiter aufgedeckt hat, waren sie ja wirkungslos. Also wir wollen auch dieses Netzwerk der Denunzianten dem jetzt Gesicht und Name geben, damit die Bürger wissen, wer sie bespitzelt. Denn das ist ja das erste Geheimnisvolle. Wir wissen nicht, wer uns zuhört, wer uns meldet, wer uns bespitzelt, wer uns verpfeift. Und ich glaube, wenn man das mal offen macht, dann leben wir da wieder, wo wir leben wollen, nämlich in einer offenen Gesellschaft.
Über die Struktur dieser Meldestellen möchte ich gleich nochmal mit Ihnen sprechen. Zunächst zurück zu MEME. Was genau passiert dort konkret, wenn sich jemand bei Ihrer Meldestelle meldet?
Also das ist der erste Schritt in diesem Prozess, denn wir können hier keine fertige Lösung anbieten, sondern wir wollen jetzt einfach mal aufdecken, wer wird hier wie bespitzelt und warum. Wir haben ungefähr schon 20 Meldungen, das ist sehr interessant, die werden wir jetzt auswerten. Wir haben ja in einem ersten Schritt mal die Struktur des Bespitzelungsapparats auch grafisch veröffentlicht. Das ist ja den wenigsten Bürgern klar. Die meisten meinen nur, das sind da irgendwie so nette kleine NGOs und die rufen dann da irgendwann an oder schicken eine Meldung. Nein, das ist mittlerweile ein vielstufiger Apparat. Ganz oben ist das Bundeskriminalamt. Also das Bundeskriminalamt war früher zuständig für die Verfolgung von Terror und organisierter Kriminalität. Jetzt sitzen da Beamte und melden. Und das Material kriegen sie aus Meldestellen. Aber wer sind diese Meldestellen? Und dazwischen sind noch die Landesinstitutionen wie Bundesnetzagentur, die Landesmedienanstalten, und dieser ganze Apparat meldet zentral nach oben, und vom BKA geht es dann wieder runter an die Strafverfolgungsbehörden. Das heißt also, wir haben einen viel klarer, eindeutiger, strukturierten Apparat, als uns das gemeinhin klar ist. Also wir meinen, das ist irgendwie so semiprofessionell, so wie Antonio Amadeo Stiftung oder so, wo eben ein paar Leute Gelder abschnorren. Nein, das ist hier ein strukturiert aufgebauter Geheimdienstapparat zur Bespitzelung und dann anschließend zur Bestrafung und Einschüchterung der Bürger entstanden. Und diesen Apparat muss man jetzt, nachdem man ihn strukturell analysiert hat, und da gibt es Schaubilder, muss man jetzt mit Personen und Fakten füllen. Und das ist unser Ziel, zunächst mal in der ersten Runde mit MEME, der Meldestelle für Meldestellen, einfach mal zu erfassen, wer in Ihrer Nachbarschaft hat das Ohr an Ihrer Schlafzimmertür.
Reden wir genau über diese Meldestellen der sogenannten Gutmenschen, also der guten NGOs. Haben Sie einen Überblick, wie viele es aktuell davon in Deutschland gibt? Kann man das überhaupt nachvollziehen?
Das können wir im Augenblick noch nicht nachvollziehen, weil ja die Struktur da ist, da steht dann Meldestellen, aber welche und wo und wer verpfeift. Also wir kennen natürlich Antonio Amadeo Stiftung, die haben ja schon vor ungefähr 8 Jahren mit sogenannten Prangeraktionen angefangen. Und dann hat sich das verbreitert. Die bekannteste ist Hate Aid zum Beispiel. Das ist diese Organisation, deren Spitzenpersonal mittlerweile einem Einreiseverbot in die USA unterworfen sind, weil man eben in den USA solche Angriffe auf die Meinungsfreiheit nicht mehr mit den Werten einer Demokratie für vereinbar hält. Dann gibt es natürlich oder gab es vermutlich bis zum Jahresende angeblich aufgelöst Hessen gegen Hetze. Aber ähnliche Einrichtungen gibt es auch in Bayern, das ist uns bekannt. Aber das ist jetzt die erste Aufgabe. Wir wollen wissen, wer denunziert, wo sind die Meldestellen. Nochmal, das ist die entscheidende Frage, denn man braucht ein Gesicht, man braucht Namen. Und diese Namen sind ja in unserer Nachbarschaft. Es geht ja weiter. Wir haben ja einzelne Meldungen, dass auch schon Gespräche im Bus oder im Restaurant gemeldet wurden. Das heißt also, der Denunziant wird ermutigt und das Land wird mit einem Grauschleier überdeckt, um nur ja das freie Wort zu vermeiden und jede Kritik zu unterbinden. Das ist der erste Schritt. Aber es gibt natürlich noch weitere. Das ist das, was wir offenlegen und die konspirieren nennen. Und das Zweite ist, was sind die Mechanismen, die Personen, woher fließt das Geld und wie funktioniert das? Ja, also es gibt ja einen wesentlichen Angriffspunkt, das ist der sprichwörtlich genannte Paragraf 188a Strafgesetzbuch, Majestätsbeleidigung. Also ein Beispiel, wenn würden Sie mich jetzt einen journalistischen Versager nennen, müsste ich das leider ertragen. Ja? Wenn ich einen Politiker, einen politischen Versager nenne, ist es strafbar. Das ist der Mechanismus, den man mit dem 188a eingeführt hat. Kritik, die zwischen Bürgern erlaubt ist, wird zur strafbewährten Beleidigung, wenn sie sich gegen einen Politiker richtet und Politiker ist schon der Gemeinderat von nebenan. Also das muss man sich klar sein. Und das zweite Mechanismus ist das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Da ist ja bekannt geworden Jan Fleischhauer, der sich lustig gemacht hat über die junge Alternative und darauf Bezug genommen hat, das will ich jetzt nicht wörtlich wiedergeben, denn Sie merken schon, werde ich wieder denunziert oder muss mich davor fürchten. Also auch das Verwenden sogenannter verfassungsfeindlicher Symbole, alles für Deutschland zum Beispiel, ganz gefährlich, wird ja auch immer weiter ausgedehnt. Also da werden auch neue Begriffe eingeführt, die niemandem im Bewusstsein sind, werden dann als nationalsozialistische Symbole definiert und mit Strafen versehen. Aber das wissen wir ja auch nicht. Das heißt, da ist ja eine Grauzone entstanden, die man bewusst, meine ich, hat entstehen lassen, um Unsicherheit zu schüren. Was darf ich noch sagen, was darf ich nicht mehr sagen? Und der Graubereich des nicht mehr Erlaubten, dessen, was nicht mehr gesagt werden darf, dieser Graubereich wird immer mehr ausgedehnt. Das ist der Mechanismus, der dahinter steckt und den wollen wir eben auch aufdecken.
Wann hat sich denn der Apparat so entwickelt in diese Richtung und warum?
Naja, am Anfang steht hier ein Zusammenspiel zwischen der CDU und Ursula von der Leyen. Das kann man ganz genau terminieren. Das sind diese ganzen Digitalgesetze, die angeblich notwendig sind, um Kinder vor Pornografie zu schützen. Das ist ja, sagen wir mal, diese Verlogenheit des Systems, dass ehrenwerte Ziele wie Schutz der Kinder vor entsprechender optischer Kriminalität, vor Pornografieschutz, vor Pädophilieschutz, das, was wir alle wollen und unterschreiben, wird benutzt, um uns an die Kette zu legen. Und da wird eben dann so abgeschichtet und da werden verschiedene Behörden implementiert, Landesmedienanstalten. Ganz wichtiger Punkt ist die Bundesnetzagentur. Man hat die Bundesnetzagentur gegründet, um darauf zu achten, dass die privatisierte Bundespost nicht zu einfach das Porto erhöhen darf. Aber jetzt ist sie gewissermaßen dazu übergegangen, in die elektronische Post hinein zu schnüffeln. Das ist der wichtigste Überwachungsapparat insbesondere diese deutsche Bundesnetzagentur, also eine Schnüffelagentur. Und auch die Landesmedienanstalten, die Sie und ich direkt bezahlen über unsere GEZ-Gebühren. Ein Teil davon geht in diesen Schnüffelapparat. Aber wie gesagt, das sind alles diese Strukturen, die wir als Journalisten hinreichend beschrieben haben, nachweisbar beschrieben haben. Die Dokumente liegen vor und jetzt müssen wir es mit Leben füllen. Wer, wie viele Menschen, was sind die Details, mit denen dieser ungeheure Geheimdienstapparat, diese schwarze Decke des Nichtsagbaren und nicht mehr sagen dürfen, über uns hinweg stülpt. Die müssen wir jetzt wegziehen, diese Decken. Was wird jetzt eigentlich alles verfolgt und wie?
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie Meme ins Leben gerufen, um eben zunächst einmal Informationen zu sammeln, um dann die Menschen aufklären zu können, um denen das tatsächliche Ausmaß erstmal darzustellen. Ist das richtig?
Ja, aber nochmal, damit wir uns da im Klaren sind, die Struktur wissen wir längst, die haben wir aufgedeckt. Jetzt geht es um die Details, um die Betroffenen, um die Schicksale, um die Angriffe. Müssen Sie sich mal folgende Zahl vorstellig machen. Derzeit gibt es vor deutschen Gerichten 1 Million offene Strafverfahren. Daraus zieht man den Schluss, dass man sehr viel mehr Staatsanwälte, sehr viel mehr Richter einstellen müsste. Wir kennen alle die Fälle in Berlin, wo Schwerstverbrecher nicht ins Kittchen müssen, weil einfach die notwendigen Fristen, die einzuhalten sind, überschritten werden, mangels hinreichender Anzahl von Beamten in Staatsanwaltschaften und Richterämtern. So. 1 Million solcher Verfahren. Aber unter dieser 1 Million solcher Verfahren sind ja auch zig Zehntausende, und die Zahl wissen wir ja nicht, wo Polizeibeamte genötigt werden, Menschen zu überfallen vor der Haustür mit Hausdurchsuchungen, um irgendwelche Schwachsinnsargumente da abzugreifen. Wir haben ja auch einen Fall veröffentlicht, unser Autor Josef Kraus zum Beispiel hat einen kritischen Beitrag geschrieben über einen abgelehnten Asylbewerber aus Burkina Faso, der übrigens dauernd nach Burkina Faso reist, also so verfolgt, das kann da gar nicht sein, aber der auch Mitglied des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks ist. Also eine wirklich zweifelhafte Figur, die dann gleichzeitig immer wieder aufruft und Tipps gibt, wie man das Asylrecht aushebelt und missbraucht. Also da ist eine ganz seltsame Figur beeinflusst da, den Bayerischen Rundfunk. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und die Polizei und versucht, einen Autor zu verfolgen, der darüber schreibt. Das ist einer dieser Fälle, dieser gespenstischen Fälle, der natürlich alle Betreffenden beschäftigt, aber auch Justiz und Staatsanwaltschaft beschäftigt, die jetzt sich mit so einem Unsinn beschäftigen müssen, denn es ist Unsinn. Wir sollen nicht mehr schreiben dürfen über den Missbrauch öffentlicher Ämter, und dazu gehören auch die Rundfunkräte. Und diese Fälle muss man einfach erstmal dokumentieren, um damit einem klar wird, dass dieser Justizapparat missbraucht wird, weil schwere Vergehen gegen Leib und Leben, Kriminalität, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, natürlich Mord und Totschlag nicht mehr verfolgt werden, weil die Polizisten damit beauftragt und beschäftigt sind, Publizisten zu verfolgen, die den Finger in einen Missstand legen. Das ist die Realität und das muss dokumentiert werden.
Sie haben es eben angesprochen, es hat einen Mitarbeiter von Ihnen getroffen. Haben Sie denn selbst auch schon persönlich Erfahrungen mit Meldestellen gemacht?
Na, natürlich, also bei mir rollen dann die Anfragen ein, ob ich den oder jenen kenne. Und ich habe es immer abgelehnt. Ja? Also ich halte es schon für eine unglaubliche Aktion, dass ich als Chefredakteur befragt werde, ob ich den Autor X oder Y kennte und ob ich seine Adresse herausrücken kann. Ich werde diese Adressen nicht herausrücken. Wir werden jetzt sehen, wann die Polizei vor meinem Redaktionsstübchen steht. Mit anderen Worten, der Repressionsapparat arbeitet auf vollen Touren. Auch Journalisten, die bislang operiert haben unter dem Schutz von Meinungsfreiheit und von Redaktionsgeheimnis, werden systematisch unter Druck gesetzt. Und da macht die Polizei mit. Sie verfolgt aber nicht mehr, oder die Staatsanwaltschaft, sie verfolgt zum Beispiel nicht mehr Angriffe auf Journalisten, natürlich auf konservative Journalisten, wie es zum Beispiel in Gießen vorgegangen ist. Da haben wir 3 Anzeigen gestellt gegen die Schläger, gegen den Mob, den der DGB auf unser Kamerateam gehetzt hat. Und diese Anzeige ist irgendwie 3-mal verschwunden, bis unser Anwalt persönlich auf der Matte stand und sagte, jetzt will ich diesen Staatsanwalt sehen und stehe an seinem Schreibtisch und gehe nicht länger weg, bis ich nicht ein Aktenzeichen wenigstens habe. Also die Rechtsdurchsetzung für Journalisten, für Freiheit, für Bürger ist bereits so weit eingeschränkt, dass nicht einmal mehr Anzeigen auch nur bearbeitet werden, wenn sie von der falschen Seite kommen. Und das ist ja auch ein Ziel unseres Vorhabens. Wir möchten diese Einseitigkeit dokumentieren. Also wenn Grüne einen Hitlergruß machen, ist das irgendwie ganz lustig. Ja? Wenn Grüne mit Nazi-Vergleichen, mit Hakenkreuz oder mit ähnlichen Sachen operieren, dann dürfen die das. Aber wenn jemand ironisch oder historisch ein Foto von Helmut Schmidt postet, wie er in einer Wehrmachtsuniform dasteht, macht er sich schon wieder strafbar. Ein SPD-Landtagsabgeordneter darf ein Hakenkreuz auf Wahlzettel schreiben im Landtag. Das wird nicht verfolgt. Versuchen Sie das mal auf einem Bierdeckel in der Kneipe. Schon sind Sie dran. Also dieser Apparat ist ja politisch einseitig instrumentalisiert gegen alle Bürger, von denen man vermuten kann, dass sie eben nicht Hurra schreien, wenn Friedrich Merz oder wenn Lars Klingbeil oder wenn Cem Özdemir, also einer des System des Regierungsapparats, wenn jemand da irgendwie es kritisch sich zum Wort meldet.
Nochmal zum Begriff verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ich würde da gerne mit Ihnen mal über den Paragraphen 106 des DDR-Strafgesetzbuchs reden. Den sogenannten Gummiparagraphen.
Ja, den kenne ich nicht, weil ich nicht in der DDR aufgewachsen bin. Aber das Geheimnisvolle dabei ist ja, dass Sie mir eine Frage stellen, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Aber nach der Delegitimierung der verfassungsschutzmäßigen Ordnung. Das ist ja genau der Trick dabei. Wissen Sie, Sie könnten mich fragen nach dem Strafgesetzbuch, wann die Definitionen erfüllt sind einer Vergewaltigung, eines Mordes, wie er sich vom Totschlag unterscheidet. Dafür gibt es klare Regeln oder einigermaßen klare Regeln und wir wissen, wovon wir sprechen. Aber diese Begrifflichkeit ist ja völlig vage. Was ist Delegitimierung? Das ist wieder dieser Graubereich. Ich kann Ihnen diesen Graubereich nicht erläutern. Das ist doch das Wesen dieses Graubereichs. Er soll uns verunsichern. Er soll dazu führen, dass man die Hand vor den Mund hält und sagt, oh mein Gott, bin ich jetzt schon Delegitimierer? Bin ich jetzt schon Verfassungsfeind? Bin ich jetzt schon böse mit einem Fuß ins Gefängnis? Wartet nächsten Montag um 6 Uhr schon die Hausdurchsuchung. Ja? Also Sie müssen sich ja vorstellen, hier werden ja Begriffe geschaffen, die wir nicht packen können. Und das führt natürlich dann dazu, dass sie auch mit Gerichtsverfahren überzogen werden, die sie vielleicht sogar gewinnen, wenn sie genügend Geld haben. Stellen Sie sich darauf ein, wenn Sie so ein Verfahren führen, und wir bei Thies Einblick haben da leider sehr bittere Erfahrungen. Jedes Verfahren ist ein kleinerer, 5-stelliger Betrag und mit 10 solchen Verfahren sind Sie bei 150 bis 200.000 Euro. Das geht sehr, sehr schnell. Und selbst wenn Sie dann vor einem gnädigen Richter, der sich noch der Demokratie und dem Rechtsstaat verpflichtet fühlt, wenn Sie da gewinnen, sind Sie trotzdem Ihre Kohle los. Und das ist die Gefahr, dass wir alle schweigen, weil wir eben nicht nur vor der Hausdurchsuchung Angst haben müssen, sondern auch gewissermaßen vor der Enteignung.
Deshalb nannte man ja auch in der DDR diesen Paragraphen 106 des Strafgesetzbuchs Gummiparagraphen, weil er eben diese Aspekte nicht genau festsetzt, sondern formbar war, wie Gummi. Gestapo und Stasi haben über die Bürger in diesem Land ja nun sehr, sehr viel Leid gebracht. Und das ist meine letzte Frage. Wie bewerten Sie das aus zeitgeschichtlicher Sicht, dass Denunzieren nun wieder gefördert wird, angeblich für den guten Zweck?
Das ist ja das Erschütternde. Ich glaube, dass man nach der Zeit der Diktatur ein bisschen immun war dagegen. Wir haben ja auch nach der Wiedervereinigung versucht, dieses Netz an IMs aufzudecken. Man hat versucht, das ganze System zu erkennen, das dahinter steckt. Da gehörte ja auch im Wesentlichen dazu, die erste Verfolgung und Denunziationsebene war ja da die Partei SED, heute heißt sie Die Linke. Also deren Funktionäre waren ja die Chefdenunzianten, die dann an den informellen Mitarbeiter weitergeleitet hat und der informelle Mitarbeiter hat an den Abteilungsleiter weitergeleitet und am Ende standen Offiziere im besonderen Einsatz, die dann die entscheidenden Menschen auch physisch vernichtet haben. Mit anderen Worten, der Apparat war so perfekt und deswegen hat man ja auch die sogenannte Gauk-Behörde eröffnet und die Akten gesammelt und sie stehen immer noch zur Verfügung, wenn auch nicht für jeden Fall, wie man bei Angela Merkel beobachten konnte. Also man hat ja zunächst versucht, das Regime der Unterdrückung durch Denunziation und durch Geheimpolizei offenzulegen, aber irgendwie ist es in Vergessenheit geraten, denn insbesondere Grüne und Linke, die das Wort der Demokratie so toll im Mund führen, sind häufig die, die am allerschnellsten fordern, dass irgendjemand denunziert wird. Es gibt ja sogar Journalisten, die nach einem Gespräch mit einem Interviewpartner, muss man sagen, dessen Aussage an den Verfassungsschutz weiterleiten. Das gab es übrigens in der DDR auch. Da gab es ja so eine Bürgersendung im Deutschen Fernsehfunk, in der Bürger also Missstände anprangern durften. Und in der Redaktion saß ein Mitarbeiter des Staatssicherheitsapparates, der die Bürgerpost auswertete und einen Stempel hatte. Und wenn der draufkam auf einen Brief, dann hieß es zur Weiterverfolgung, dann erhielt dieser Bürger, der sich darüber beschwert hat, dass irgendwo der Bürgersteig nicht gerichtet war oder das Wasser irgendwie nicht richtig abgelaufen, dann erhielt der Besuch eben dann von den Beamten der Staatssicherheit. Also die Denunziation war eben bis tief in die Redaktionen verwirklicht. Das hat man nach dieser Phase abgelehnt und heute sind wieder alle Parteien so gerne dabei. Denn nochmal, dieser Zensurbauplan erfolgt in engster Abstimmung zwischen der CDU und der Europäischen Union, zwischen Friedrich Merz und Ursula von der Leyen. All diese Gesetze, die ich Ihnen da im Zensurbauplan versucht habe vorzulesen, dieser Zensurbauplan ist eine gemeinsame Brüsseler und Berliner Aktion und nichts von dem, was ich hier sage, ist irgendwie fiktiv, sondern es ist eine bittere Realität, die bereits weit überholt hat, was wir alle befürchten.
Mit Roland Tichy sprach ich über Meme, der von ihm gegründeten Meldestelle für Meldestellen. Herr Tichy, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie denunziert werden, wenn Sie ein Verfahren haben, bitte schreiben Sie es uns, denn wir wollen Öffentlichkeit reinbringen. Es ist eine gemeinsame Aufgabe aller kritischen Medien und aller demokratieorientierter Bürger. Die Geheimpolizei darf nicht mehr in diesem Land Übermacht gewinnen. Vielen Dank, dass Sie mir ermöglichen, dafür zu sprechen.